NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Antje Diekan. Schönen guten Abend. Das sind einige unserer Themen. Wir schauen nach Kenia, wo US-Präsident Obama zum Abschluss seines Besuchs eine lange Rede gehalten hat. Was bleibt von der Stippvisite? Dazu ein Kommentar. Außerdem, die Piratenpartei kämpft dagegen, in der Versenkung zu verschwinden. Sie besinnt sich auf dem Parteitag in Würzburg auf ihre Kernthemen. Und die Tour de France endet. Wir sind beim Schlussspurt der Radprofis dabei. Zunächst aber in die Türkei. Seit einigen Tagen geht die Regierung gegen die Terrormiliz Islamischer Staat vor und bekommt dafür viel Zuspruch. Doch gleichzeitig hat die türkische Armee mit Angriffen auf Stellungen der kurdischen Arbeiterpartei PKK begonnen. Ein Vorgehen, das jetzt auch Kanzlerin Merkel kritisiert. In einem Telefonat forderte sie den türkischen Ministerpräsidenten auf, am Friedensprozess festzuhalten. Ähnlich hatte sich vorher auch schon Bundesverteidigungsministerin von der Leyen geäußert.
Es ist ja unbestritten das Recht der Türkei, sich gegen den menschenverachtenden Terror des Islamischen Staates zu wehren. Aber es ist genauso unbestritten, dass dieser Weg der Versöhnung, der zwischen der Türkei und der kurdischen Arbeiterpartei vom Beginn des Jahres an gegangen worden ist, dass der weitergegangen werden muss.
Der militärische Flügel der PKK hat inzwischen erklärt, dass der seit 2013 geltende Waffenstillstand keine Bedeutung mehr habe. Reinhard Baumgarten zur Entwicklung in dem Konflikt.
Der Kurdenkonflikt in der Türkei droht wieder zu eskalieren. Angriffe der türkischen Luftwaffe auf PKK-Stellungen, Bomben und Schüsse auf Polizei und Militär mit Toten und Verwundeten, hunderte Festnahmen. Der militärische Flügel der von Ankara als Terrororganisation eingestuften PKK erklärt den Waffenstillstand für beendet. Wir verurteilen die terroristische türkische Regierung, weil sie seit Jahren die Kurden betrügt, erklärt ein Demonstrant in der Provinzhauptstadt Diyarbakir. Wir verlangen die Anerkennung der kurdischen Identität, Sprache und Kultur in der Türkei. Ankara sieht das anders. Die PKK stelle neben der linksradikalen Gruppierung DHKPC und der Terrormiliz, die sich selbst Islamischer Staat nennt, eine große Gefahr für die Türkei dar. Wir wissen, was diese drei Terrororganisationen im Sinn haben, erklärt Regierungschef Ahmet Davutoğlu. Uns ist bewusst, dass die DHKPC und die PKK in Sachen Terrorismus kooperieren. Ich stütze mich auf Geheimdienstinformationen. Diese drei Terrororganisationen verfolgen finstere Pläne in der Türkei. Ihre Operationen werden erst aufhören, wenn ihre Waffenlager zerstört sind. Seit Freitag bombardiert die Türkei IS-Stellungen, seit gestern auch Stellungen der PKK. Der Konflikt zwischen türkischen Sicherheitskräften und der PKK hat in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als 40.000 Menschenleben gefordert. Seit Ende 2012 fanden zunächst geheime und dann vergangenes Jahr vom Parlament in Ankara gebilligt offizielle Gespräche zwischen der Regierung und der PKK statt, die in einen Friedensprozess münden sollten. Davon sprechen momentan nur noch wenige. Sobald wir sehen, dass die Bedrohung abnimmt oder verschwindet, werden wir neu urteilen. Die dritte Welle unserer Operation ist Teil des Ganzen. Die dritte Welle ist die Schaffung einer 90 Kilometer breiten und bis zu 40 Kilometer tiefen Sicherheitszone im Norden Syriens. Betroffen sind die IS-Terrormiliz sowie mit der JPG, der syrische Ableger der PKK, der sich dort gegen den Widerstand Ankaras erfolgreich gegen die IS-Terrormiliz zu Wehr gesetzt hat. Wir waren immer für Sicherheits- und Flugverbotszonen in Syrien, erklärt Ankaras Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Wir haben immer betont, dass das Problem in Syrien politisch ist, also eine Lösung ohne Assad. Vertriebene können in diesen Zonen Zuflucht finden. Das tun viele bereits in Gebieten, die unter Kontrolle der Yekeneyen Palästina Gel, der PKK-nahen syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten JPG, stehen. Die JPG könnte schon bald knapp die Hälfte der 870 Kilometer langen syrisch-türkischen Grenze kontrollieren. Für Ankara scheint das eine schlimmere Vorstellung zu sein, als die bisherige Kontrolle durch die menschenverachtende IS-Terrormiliz.
Präsident Obama hat geübt. Am Anfang seines Besuchs in Kenia fiel er noch mit der Begrüßung Jumbo auf. Typisches Touristen-Kiswahili. Inzwischen ist er sicherer. Wie geht es euch? Fragt er die jubelnden Massen. Obama wird in Kenia, dem Heimatland seines Vaters, wie der lange verlorene Sohn gefeiert. Bei seinem ersten Besuch als US-Präsident in dem ostafrikanischen Land sparte Obama aber nicht mit Kritik. Zum Beispiel an der allgegenwärtigen Korruption.
Here in Kenya it's time to change habits, because corruption holds back every aspect of economic and civil life. It's an anchor that weighs you down.
Daran müssten die Kenianer endlich etwas ändern, sonst sei die Korruption wie ein Anker, der das ganze Land herunterziehe. Mit seinem Besuch hatte Obama sich Zeit gelassen. Bei seinen vorigen Afrika-Reisen mied er Kenia. Wohl auch deswegen, weil Präsident Kenyatta zu dieser Zeit noch vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt war. Warum plante Obama jetzt, kurz vor Ende seiner Amtszeit, noch diese Reise ein? Linda Staude kommentiert.
Barack Obama hat sich in Kenia als, wie er gerne genannt wird, verlorenen Sohn feiern lassen. Aber er hat in allererster Linie amerikanische Interessen vertreten. Das ist selbstverständlich sein Job als US-Präsident. Aber über diesen Interessen vergessen die Amerikaner gerne auch mal schnell ihre eigenen Prinzipien. Die USA haben den afrikanischen Kontinent viel zu lange stiefmütterlich behandelt. Sie haben verschlafen, dass der viel geschmähte Krisenkontinent mittlerweile ein bisschen mehr zu bieten hat als blutige Konflikte, Terror, Hunger und Krankheiten. Eine junge, zunehmend gut ausgebildete Bevölkerung, gute Wachstumszahlen, eine langsam wachsende, kaufkräftige Mittelschicht. Kurz, gute Chancen auf gute Geschäfte. Wirtschaftlich hat Washington also einiges aufzuholen in Afrika. Denn im Moment geht es nach dem Prinzip Hase und Igel. Wo immer die Amerikaner hinkommen, sind andere schon da, vor allem die Chinesen. Und angesichts dieses Vorsprungs der Konkurrenz spielt es plötzlich keine Rolle mehr, dass Obama vor 2 Jahren Kenia noch von seiner Reiseroute in Afrika gestrichen hat, weil sowohl der Präsident als auch der Vizepräsident Kenias vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt waren, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sicher, das Verfahren gegen Uhuru Kenyatta ist seit ein paar Monaten eingestellt, aber nur, weil die kenianische Regierung systematisch Zeugen eingeschüchtert und Beweise zurückgehalten hat. Für Vizepräsident Ruto gilt nicht einmal das, und trotzdem hat der amerikanische Präsident auf einmal keine Probleme damit, dem Mann als Mitglied der kenianischen Regierung die Hand zu schütteln. Es ist ein Fortschritt, dass auch die USA langsam begreifen, dass Afrika längst kein bedürftiger Empfänger von Entwicklungshilfe mehr ist, kein Vorratslager von billigen Rohstoffen, sondern dass der Kontinent zunehmend als gleichberechtigter Partner gesehen wird. Und es ist richtig, dass der amerikanische Präsident auch mit Regierungen spricht, die nicht ganz lupenreine Demokraten sind, wie man sie in Afrika ohnehin nicht sehr häufig findet. Denn nur im Dialog kann man Reformen anmahnen, wie den Kampf gegen Korruption, für mehr Menschenrechte, für Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung von Minderheiten. Und das hat Barack Obama in Nairobi getan, in ziemlich deutlichen Worten. Das ist auch notwendig, denn die Chinesen, die in Afrika die dringend benötigte Infrastruktur bauen und die Kredite dafür geben, kümmern sich bekanntlich kein bisschen um solche Fragen. Wenn Washington aber gleichzeitig ununterbrochen verkündet, dass die USA, anders als die Chinesen, ihre Interessen niemals ohne Rücksicht auf die Zustände in den Ländern ihrer Geschäftspartner verfolgen würden, dann ist das nichts anderes als pure Heuchelei.
Linda Staude kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es geht nicht mehr, klagen viele Kommunen. Sie wissen nicht, wo sie Flüchtlinge unterbringen sollen. In Düsseldorf wurde kurz darüber nachgedacht, ob man nicht Zelte von der Rheinkirmes nutzen könnte. Jetzt sollen es doch aufblasbare Traglufthallen werden, in denen 600 Menschen ab September leben. In Neumünster müssen Flüchtlinge weiter auf Feldbetten in einer Schulsporthalle schlafen. Eigentlich sollten die 400 Menschen dort nur eine Woche bleiben, doch es fehlt an anderen Plätzen. Nur 2 Beispiele von vielen. Der Druck auf den Bund, Länder und Kommunen stärker zu unterstützen, wächst. Aus Berlin berichtet Charlie Grüneberg.
Die größte innenpolitische Herausforderung der nächsten Jahre. So hat Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Gabriel die Flüchtlingsproblematik in dieser Woche genannt. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zitiert Innenminister de Maizière, der einen Kollaps der Versorgung befürchtet. Es gebe kaum noch feste Gebäude für neue Asylbewerber. Bei einem Treffen mit Vertretern der Länder soll de Maizière demnach davor gewarnt haben, dass die Akzeptanz der deutschen Gesellschaft gegenüber Asylbewerbern sinke, wenn Turnhallen auf Dauer belegt seien. Die Bundesländer erwarten gravierende Mehrausgaben. Nach einer Umfrage der deutschen Presseagentur rechnen die 16 Landesregierungen mit Ausgaben von mindestens 5 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr waren es geschätzt etwa 2,2 Milliarden. Im hochverschuldeten Nordrhein-Westfalen erwartet die Regierung, dass sich die Ausgaben fast verdreifachen. Die Furcht vieler Politiker ist, dass die Wut der Bürger steigt, wenn wegen der Flüchtlingshilfe bei anderen Leistungen gespart werden muss. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer fordert mehr Geld vom Bund. Der Welt am Sonntag sagte der CSU-Chef, Berlin müsse sich deutlich stärker an den Kosten für die Unterbringung beteiligen. In diesem Jahr fließt 1 Milliarde Euro an die Länder. Für die folgenden Jahre, so Seehofer, wäre mindestens eine Verdopplung der Mittel geboten.
Freiheit im Netz, aber auch Datenschutz. Das waren Themen, mit denen die Piratenpartei vor einigen Jahren punkten konnte. Inzwischen sieht es in Umfragen schlecht aus. Auch wenn die Partei im Moment beispielsweise in Nordrhein-Westfalen noch im Landtag sitzt, ist es mehr als zweifelhaft, dass sie so einen Erfolg wiederholen kann. Doch die Piraten wollen nicht aufgeben. Auf ihrem Parteitag in Würzburg diskutierten sie darüber, wie sie sich für die kommenden Wahlen aufstellen. Achim Winkelmann berichtet.
Wenn auch Parteien Lebenszyklen durchlaufen, dann hat die Deutsche Piratenpartei offenbar ihre Pubertät hinter sich gebracht. Harmonisch, entspannt und einig, das waren Schlagworte, die vielen altgedienten Parteimitgliedern zuerst einfielen, um die Atmosphäre des Würzburger Bundesparteitags zu beschreiben. Anders als bei früheren Parteitagen hätten die Mitglieder weder endlos über die Tagesordnung noch über andere Kleinigkeiten diskutiert, freute sich auch der wiedergewählte Bundesvorsitzende Stefan Körner.
Das ist aus meiner Sicht ein sehr großer Erfolg. Was mir gut gefallen hat, war eben das Konstruktive. Es gab keine GO-Schlachten, es gab keine endlos Debatten. Und deswegen ist es auch für mich der schönste Parteitag, an den ich mich erinnern kann.
In der Tat bestimmten statt Anträge über Weltraumaufzüge oder Zeitreisen in der Mehrzahl seriöse Forderungen das Programm. Die Piraten diskutierten über Atomwaffen, anonymes Geld im Internet, Antisemitismus oder die Benachteiligung von Menschen mit körperlichen Merkmalen wie Übergewicht. Die Partei ist erwachsen geworden, bestätigt der politische Geschäftsführer der Partei, Christos Tingilutis.
Erwachsen heißt ja nicht, dass wir langweilig sind. Wir haben es immer noch drauf. Wir haben die Möglichkeiten, als einzige Partei Visionen in die Gesellschaft zu bringen. Und wir bringen die, weil wir haben wesentlich mehr Ahnung als alle anderen.
Einig ist sich die Parteiführung auch, dass sich die Partei zwar thematisch weiter öffnen muss, dass aber zentrale Anliegen wie der Datenschutz und die Möglichkeiten und Gefahren der Digitalisierung der Motor bleiben müssen.
Wir sind die Partei, die im Internet geboren wurde. Wir kämpfen für die Privatsphäre, für den Datenschutz, für einen transparenten Staat, für den Zugang zu Informationen und für mehr Beteiligung. Das Internet bietet die Möglichkeit, die sollten wir nutzen.
Besonders den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur NSA-Abhöraffäre möchten die Piraten in Zukunft weiterhin intensiv begleiten, kündigte Geschäftsführer Tingilutis an. 3 bis 4 Piraten seien bei jeder Sitzung dabei.
Wir sind die Leute, die fachlich davon Ahnung haben. Und ich persönlich rege mich über einen NSA-Zeugen auf. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel eine Mathematik-studierte Person mir nicht sagen kann im Ausschuss, was für Datenmengen gespeichert werden. Es kann nicht sein, dass der BND sich hinstellt und keine Ahnung hat, was in ihrem Bereich ist. Und jeder Fachabteilungsleiter in diesen Ausschuss immer hin und her schiebt. Und keiner ist zuständig. Weder der Vizepräsident noch irgendjemand hat irgendeine Ahnung.
Bislang hat die Partei, die sich wie keine andere den Schutz der Daten auf die Fahnen geschrieben hat, allerdings weder vom NSA-Skandal noch von der Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung profitiert. Viele haben die Partei bei Umfragewerten von rund 2% für die Landtags- und Bundestagswahlen schon abgeschrieben. Dass die Partei noch nicht in der Bedeutungslosigkeit versunken ist, diese Botschaft soll nun vom Würzburger Parteitag ausgehen. Immerhin gäbe es rund 400 Mandatsträger. Piraten sitzen in den Landesparlamenten von Berlin, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und im Saarland. Auch dort in den Landtagen wollen viele jetzt den Schwung des Parteitags in den politischen Alltag mitnehmen.
Es ist jetzt eigentlich eine neue Aufbruchsstimmung da. Man hat sich zusammengerauft, man hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und versucht es jetzt nochmal besser zu machen.
Der Tempelberg in Jerusalem gehört zu den heiligsten Stätten von Juden und Muslimen. In der vergangenen Nacht sind dort tausende Juden zusammengekommen, um ihren traditionellen Fasten- und Trauertag zu begehen, darunter auch Ultranationalisten. Gleichzeitig verschanzten sich Palästinenser in der Al-Aqsa-Moschee. Die Polizei ging davon aus, dass sie Feuerwerkskörper und Benzinbomben dabei hatten. Die Einsatzkräfte griffen ein, was sie sonst an der Moschee nur selten tun. Bettina Marx berichtet.
Die Unruhen waren absehbar. Schon am Samstagabend waren palästinensische Jugendliche zur Al-Aqsa-Moschee in Ostjerusalem geströmt und hatten dort die Nacht verbracht. Zu Füßen der Moschee und des weltberühmten Felsendoms hatten sich zur gleichen Zeit fromme Juden an der Klagemauer versammelt, um den Fasttag Tisha B'Av zu begehen. An diesem Tag gedenken Juden weltweit, aber vor allem in Jerusalem, der Zerstörung der beiden jüdischen Tempel, die hier einmal standen. Am Gedenk- und Trauertag fasten religiöse Juden. Tausende kommen jedes Jahr zur Klagemauer und beten. Für heute hatten ultranationalistische Gruppierungen angekündigt, dass sie nicht an der Klagemauer bleiben, sondern hinaufsteigen wollten auf den Tempelberg, den Haram al-Sharif der Muslime. Dort wurden sie von den palästinensischen Jugendlichen erwartet, die sich mit Steinen eingedeckt hatten, um die in ihren Augen Eindringlinge zu vertreiben. Bei den Auseinandersetzungen gab es auf beiden Seiten leicht Verletzte. Mindestens 6 Palästinenser und 2 jüdische Israelis wurden festgenommen. Man habe die Unruhen schnell in den Griff bekommen, erklärte der Sprecher der Jerusalemer Polizei, Mickey Rosenfeld.
Die
israelische Polizei in Jerusalem war vorbereitet, nachdem viele Palästinenser innerhalb der Al-Aqsa-Moschee Steine und Felsbrocken auf Polizeioffiziere geworfen haben. Unsere Polizeieinheit ist in das Tempelberg-Areal eingedrungen, um den Unruhen zu begegnen, und sie hat die Situation schnell unter ihre Kontrolle gebracht. Seit der Eroberung Ostjerusalems durch Israel im Jahr 1967 gilt für den Tempelberg ein ungeschriebenes Gesetz. Juden dürfen ihn zwar betreten und die Moscheen besuchen, sie dürfen dort aber nicht beten. Für ultraorthodoxe Juden ist sogar das Betreten des Tempelbergs nicht gestattet. Sie fürchten, unwissentlich die Stelle zu verunreinigen, an der früher das Allerheiligste stand. Der Wiederaufbau des Tempels, den jüdische Extremisten fordern, kommt für fromme Juden nicht in Frage, erläutert der Archäologe Meir Ben-Dorf. Nach der jüdischen Theologie kann man den Tempel nicht selbst wieder aufbauen, denn nach dem Glauben kommt der neue Tempel komplett vom Himmel. Das Judentum vom theologischen Gesichtspunkt aus betrachtet, hat mit dem Tempel abgeschlossen. Von Menschenhand kann er nicht wieder erbaut werden, er kommt komplett vom Himmel. Doch diese Überzeugung ist längst nicht mehr Konsens unter religiösen Juden. Inzwischen gibt es immer weitere Kreise in Israel, die wenigstens den Bau einer Synagoge auf dem Tempelberg fordern. Und extremistische Gruppierungen verlangen sogar, die beiden muslimischen Heiligtümer auf dem Berg zu zerstören.
Bettina Marx berichtete. Im Jemen gibt es kurz vor einer angekündigten Waffenruhe schwere Gefechte. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition flog Angriffe auf schiitische Rebellen. Es gab offenbar viele Tote. Rettungskräfte und medizinische Helfer berichten von mehr als 140 Opfern der Bombardements. Wird die Feuerpause trotzdem kommen? Einschätzungen von Björn Blaschke.
Heute Nacht soll im Jemen eine sogenannte humanitäre Waffenruhe beginnen und 5 Tage dauern. Diese Ankündigung verschickte die jemenitische Botschaft in Kairo im Einklang mit einer Erklärung des von Saudi-Arabien geführten Militärbündnisses. Die Ankündigung ist einseitig. Unklar ist, wie die Gegner des von Saudi-Arabien geführten Militärbündnisses, eine Koalition von schiitischen Houthis aus dem Nordjemen und Anhängern von Ex-Machthaber Ali Abdullah Saleh, reagieren. Einerseits heißt es, der Rebellenchef der Houthis habe die Waffenruhe abgelehnt, und zwar per Kurznachrichtendienst Twitter. Andererseits behaupten Houthi-Vertreter, der Mann verschicke gar keine Nachrichten per Twitter. So oder so sollte man die Ankündigung einer Feuerpause im Jemen-Konflikt mit Vorsicht betrachten. Erst vor 2 Wochen war von den Vereinten Nationen tatsächlich eine Feuerpause vermittelt worden. Sie scheiterte jedoch, Bombardements und Gefechte gingen fast unvermindert weiter. Sollten sich die Houthis nicht an die Waffenruhe halten, so heißt es in der saudi-arabischen Ankündigung, behalte sich das Militärbündnis vor, die Houthi-Koalition weiter ins Visier zu nehmen. Die geplante Waffenruhe sei eine positive Antwort auf einen Antrag der gewählten Regierung des Jemen, die überwiegend nach Saudi-Arabien floh, als die Koalition der Houthis im Frühjahr bis nach Aden im Südjemen vorrückte. Der UN-Gesandte für den Jemen machte sich nach der Ankündigung der Waffenruhe sofort in die saudi-arabische Hauptstadt Riad auf, um einen umfassenden Waffenstillstand mit allen Konfliktparteien zu erreichen. Der wäre dringend nötig. In dem Krieg wurden bereits mehr als 3.700 Menschen getötet, etwas mehr als die Hälfte davon Zivilisten. Die Zahl der Binnenflüchtlinge geben die Vereinten Nationen derzeit mit 1,25 Millionen an. Nach UN-Angaben soll wegen der Kämpfe in dem Land ein Großteil der Bevölkerung auf Hilfe angewiesen sein. Mehr als 4/5 der Jemeniten oder anders ausgedrückt 80% von ihnen. Immerhin, erstmals seit dem Beginn der Kämpfe in der südjemenitischen Hafenstadt Aden vor fast 4 Monaten war dort am Dienstag ein Schiff der Vereinten Nationen mit einer Ladung des UN-Welternährungsprogramms eingetroffen. Und in den zurückliegenden Tagen landeten 2 Flugzeuge mit humanitärer Hilfe auf dem Flughafen von Aden. Das erste aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das zweite aus Saudi-Arabien.
Sie ist eine der Schauspielerinnen, die im Alter noch erfolgreicher sind als in jungen Jahren. Helen Mirren sagte einmal über ihre ersten Rollen, lange Zeit habe sie sich wie ein Rennpferd gefühlt, das einen Karren ziehe. Vor 8 Jahren mit Anfang 60 verbuchte sie eine der größten Auszeichnungen ihrer Karriere. Für ihre Darstellung von Queen Elizabeth II. Bekam Helen Mirren den Oscar. Heute wird die vielfältige Schauspielerin 70 Jahre alt. Stephanie Pieper mit einem Porträt zum Geburtstag.
I doubt there is anyone who knows the British people more than I do, Mr. Blair, nor who has greater faith in their wisdom and judgment.
Helen Mirren, das ist die Queen. So überzeugend ist ihre Oscar-gekrönte Darstellung von Königin Elisabeth II. Im Jahr 2006, dass sie zu verschmelzen scheint mit der echten Monarchin. Dabei will sie gar nicht die Schauspielerin sein, die immer die Queen spielt, bis ihr die Rolle vor kurzem wieder angetragen wird, diesmal für die Bühne.
I didn't want to become the actress who plays the Queen, but I said I would do a reading of the play. And here we are.
Das Skript über die wöchentlichen Audienzen der Monarchin mit ihren Premierministern verlockten Mirren, doch wieder die Queen zu mimen. Erst im Londoner West End, dann am New Yorker Broadway in The Audience, wofür sie den Tony Award erhält.
It is a dangerous business reading newspapers. You know, most of your predecessors claimed not to.
Erstaunlich für eine Schauspielerin, die einst antimonarchisch erzogen wird und als junge Frau für die revolutionäre Arbeiterpartei kandidiert. Am 26. Juli 1945 wird sie als Helen Mironov in London geboren. Ihr Vater entstammt der russischen Oberklasse, ihre Mutter der englischen Arbeiterklasse.
Also London. So, you know, half and half. I would say my bottom half is Russian. I've got those peasants' legs, you know.
Ihre untere Körperhälfte sei russisch, scherzt Mirren einmal, denn sie habe die Beine einer Bäuerin. Schon als Mädchen ist sie eine Träumerin, flüchtet in eine Fantasiewelt und erprobt sich auf der Schulbühne. Dem Nationalen Jugendtheater folgt die Royal Shakespeare Company und später die Rolle der Ophelia auch im Film.
And Lip and I look like a friend on Denmark.
Während ihrer gesamten Karriere bleibt es Mirrens Herausforderung, Drehbücher zu entdecken, in denen die weibliche Hauptrolle mehr zu tun hat, als nur dekorativ ihren Körper und ihre Kochkünste den Männern zur Verfügung zu stellen. Im Fernsehen sieht sie irgendwann bessere Chancen auf interessante Frauencharaktere.
Okay, didn't have time this morning to do a briefing, so let's do it now and then crack on. Now we all...
Sie spielt von 1991 an 15 Jahre lang TV-Kommissarin Jane Tennyson in Heißer Verdacht. Eine Serie, die Kritik und Publikum überzeugt. Als Feministin argumentiert Mirren, wenn die Frauen in der Realität große Rollen übernehmen, dann wird die Fiktion folgen. Und dafür kämpft sie.
Make sure there are great roles for women to play in life. That will become reflected in drama. That's what we have to argue about and fight for.
Ob in Gosford Park, Calendar Girls oder Hitchcock, Mirrens Auftritte bleiben im Gedächtnis. In ihrem jüngsten Film Die Frau in Gold stellt sie die Erbin eines Klimt-Bildes dar, das die Nazis beschlagnahmten.
My uncle commissioned Gustav Klimt to paint her. Yes, I think Hollywood.
Hollywood entdeckt endlich wieder Zielgruppen, um die sie sich ewig nicht gekümmert haben, etwa ältere Leute. Da verändert sich was, denn plötzlich merken die Studios, dass sie mit diesen Filmen ordentlich Geld verdienen. Mit ihrem Schauspielkollegen Liam Neeson ist Mirren Anfang der 80er Jahre liiert, danach mit dem US-Regisseur Taylor Hackford, inzwischen ihr Ehemann. Sie hat keine Kinder, wollte nie Kinder und sie möchte sich und alle Schauspielerinnen vom Attribut sexy befreien, attraktiv. Gefällt ihr viel besser.
I don't think sexy is such an important thing, honestly. You know, what does it mean? Liberate us from sexy.
Stefanie Pieper mit einem Porträt der Schauspielerin Helen Mirren. Zum Sport und der Tour de France. Es läuft aktuell die letzte Etappe. Gleich der große Abschluss in Paris auf den Champs-Élysées. Jan Wochner aus der Sportredaktion, wie läuft das Rennen?
Also ganz gut. Das Fahrerfeld befindet sich aktuell so rund 30 Kilometer vor dem Ziel. Es hat den ganzen Tag heftig geregnet in Paris. Die Strecke ist nass und rutschig, aber so in etwa einer halben, dreiviertel Stunde ist sie dann vorbei, die diesjährige Tour de France. Und sollte er auf den letzten Kilometer nicht noch stürzen, ist dem Briten Christopher Froome der Gesamtsieg auch nicht mehr zu nehmen. Spannend wird es gleich noch im Kampf um den Tagessieg mit guten Chancen für die deutschen Sprinter. Ganz besonders André Greipel und John Degenkolb. Greipel gilt allerdings als Favorit, denn er hat bei dieser Tour schließlich schon 3 Tagessiege in diesem Jahr geholt.
Beim Fußball gab es heute die Fortsetzung des ersten Spieltags in der zweiten Liga. Irgendwelche Überraschungen?
Ja, Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat zum Auftakt verloren. Im NRW-Duell mit dem VfL Bochum unterlag Paderborn 0:1. Armin Lehmann fasst das Spiel zusammen.
Die Bochumer in der Anfangsphase mit ein paar Problemen, da war Paderborn überlegen, hatte dann auch die erste große Chance der Begegnung. Danach kippte das Spiel aber mehr und mehr in Richtung des VfL, der dann in der zweiten Halbzeit in seinem ersten Spiel für den VfL den Torschützen in Yannick Haberer fand. Schöner Angriff der Bochumer, Flanke an den kurzen Pfosten, Haberer mit dem Kopf zur Stelle und Bochum gewinnt mit 1:0.
Fortuna Düsseldorf hat einen Fehlstart in die neue Saison gerade so noch abwenden können. Durch ein Tor in der Schlussphase rettete die Fortuna ein 1:1 bei Union Berlin. Düsseldorfs Torhüter Michael Rensing zog ein gemischtes Fazit.
Ich denke, wir haben viel, viel gearbeitet auf dem Platz, auch im taktischen Bereich. Vieles haben wir gut umgesetzt. Ein paar Dinge sind sicherlich noch verbesserungswürdig, aber ich meine, das ist ja normal am ersten Spieltag. Ne? Da muss noch Luft nach oben sein und aber ich denke, man hat gesehen, dass wir jederzeit bis zum Ende noch einen Zahn zulegen konnten, Torchancen kreiert haben und das ist richtig zu sehen.
Für Eintracht Braunschweig verlief der Start in die neue Saison nicht gut. Die Eintracht unterlag im Heimspiel Sandhausen 1:3. Braunschweigs Mirko Boland hatte eine Erklärung für die Niederlage.
Wir haben wirklich nach 3 Standardsituationen verloren. Das ist der einzige Grund, warum wir heute verloren haben. Und ja, leider haben wir vorne halt nicht so geschafft, da unsere eigenen Torchancen so zu erspielen, dass wir daraus hätten Tore machen können.
Der erste FC Heidenheim gewann heute gegen 1860 München 1:0. Frohe Kunde für Erstligist VfL Wolfsburg. Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne wurde zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt. Der Belgier setzte sich vor Arjen Robben von Bayern München durch. Auch der Trainer des Jahres kommt aus Wolfsburg. Er heißt Dieter Hecking. Fußballerin des Jahres ist Celia Sasic, die ihre Karriere in diesem Sommer allerdings beendet hat. Die Wahl erfolgte durch deutsche Sportjournalisten.
In der Formel 1 stand heute der große Preis von Ungarn an. Das soll ja ein richtig spektakuläres Rennen gewesen sein. Wer hatte da die Nase vorn?
Ein Deutscher. Und zwar Ex-Weltmeister Sebastian Vettel im Ferrari. Nico Rosberg im Mercedes war bis kurz vor Schluss Zweiter. Aber er fiel dann nach einem Reifenplatzer noch zurück. Und auch für Titelfavorit Lewis Hamilton lief es nicht so gut wie gewünscht. Jens Gideon.
Vettels erster Erfolg in Ungarn, der zweite in der laufenden Saison. 11 Jahre nach Michael Schumacher mal wieder ein deutscher Sieger in Budapest. Sebastian Vettel legte die Basis mit einem Blitzstart. Von Position 3 aus kassierte der Ferrari-Pilot die favorisierten Mercedes schon vor der ersten Kurve. Für die Silberpfeile selbst wurde es ein Rennen zum Vergessen. Der lange zweitplatzierte Nico Rosberg war auf dem Weg zur WM-Führung, als ihn ein Reifenschaden bis auf Platz 8 zurückgeworfen hat. In der WM-Gesamtwertung baute Titelverteidiger Lewis Hamilton den Vorsprung aus. Der Mercedes-Pilot wurde allerdings heute von der Pole-Position aus nur Sechster.
Nico Hülkenberg schied im Force India vorzeitig aus. Bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Nürnberg hat Christoph Harting den Titel im Diskuswerfen gewonnen. Der jüngere Bruder von Olympiasieger Robert Harting löste damit das Ticket für die Weltmeisterschaften in Peking in einem Monat. Und zum Abschluss noch eine Meldung vom Beachvolleyball. Da gab es einen deutschen Sieg. Beim Grand Slam im japanischen Yokohama haben Laura Ludwig und Kira Walkenhorst das Finale gewonnen. Die Hamburgerinnen setzten sich im Endspiel gegen die amtierenden Weltmeister aus Brasilien mit 2:0 Sätzen durch.
Dankeschön, Jan Wochner. Und mit diesen sportlichen Nachrichten geht das Echo des Tages zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Sonntag noch, wünscht Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.